Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
In der Sendereihe Durch die Bibel erreichen wir heute einen Psalm, der einigen Erklärungsbedarf mit sich bringt. Psalm 137. Warum das so ist und was diesen Psalm besonders auszeichnet, das erfahren Sie in den kommenden Minuten. Ich freue mich, dass Sie sich dafür Zeit nehmen. Deshalb ein herzliches Willkommen an Sie. Nicht umsonst trägt diese Sendereihe den Titel Durch die Bibel und dazu den Untertitel Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher. Allein wenn ich das Buch der Psalmen durchlese, kommt es mir manchmal vor, als würde ich mit dem Auto übers Land fahren und immer wieder neue Ausblicke entdecken. Hohe Berge, tiefe Täler, hier einen beschaulichen See, dort ein richtiges Felsenmeer. Doch dann nähern wir uns Psalm 137 und eine Verkehrsampel taucht plötzlich auf der Straße auf. Die Lichtsignale mitten in dieser ländlichen Gegend mahnen uns zur Vorsicht. Einfach Gas zu geben und weiterzufahren, das wäre unter Umständen gefährlich. Also bremsen wir ein wenig ab, nähern uns vorsichtig der Ampel und achten darauf, ob sie uns rot, gelb oder grün zeigt. Was heißt das nun in Bezug auf Psalm 137? Nun, er verlangt von uns große Aufmerksamkeit, weil er anders ist als viele andere Psalmen. Denn er ist ein sogenannter Verwünschungspsalm. Das heißt, der Beter dieses Psalms spricht einen Fluch aus und in seinem Gebet kommt der Wunsch nach Rache zum Ausdruck. Wir brauchen nur auf den letzten Vers zu blicken. Dort heißt es, »Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert.« Dieser Psalm ist also ein richtiger Schocker, um den viele Christen und unter ihnen auch viele Prediger und Pastoren gern einen großen Bogen machen. Aber ihn einfach zu ignorieren, das kann's ja wohl auch nicht sein, oder? Grundsätzlich gibt es mehrere Arten, wie Christen mit diesem Psalm umgehen. Manche machen es sich ganz einfach und verwerfen ihn, indem sie sagen, er gehört eigentlich gar nicht in die Bibel. Denn dieser Psalm drückt Gefühle aus, die im Gegensatz zu dem stehen, was die Heilige Schrift ihrer Meinung nach zum Ausdruck bringen sollte. Für mich ist diese Art des Umgangs mit schwierigen Bibelstellen nicht akzeptabel. Mir als sterblichen Menschen steht es einfach nicht zu, aus der Bibel das herauszusuchen, was mir gefällt, und das zu verwerfen, was mir Kopfzerbrechen bereitet. Wer so handelt, der gleicht einem Bauernjungen, der den Auftrag bekommt, eine Kuh zu kaufen. Nachdem er den Kauf abgeschlossen hat, merkt er, dass die Kuh eigentlich zu teuer war. Und so beschließt er, sich künftig nur um die hintere Hälfte der Kuh zu kümmern. Denn die Milch, die sie gibt, kann er verkaufen. Die vordere Hälfte dagegen, die gefüttert werden will, verursacht nur Kosten. Sie können sich denken, was kurz darauf geschieht. Die Kuh gibt keine Milch mehr, sondern sie wird krank und stirbt. So ähnlich ist es, wenn wir uns mit einem Bibeltext beschäftigen und einfach alles aussortieren, was wir für überflüssig oder sogar schädlich halten. Unter den Christen gibt es aber auch noch eine andere Methode, mit schwierigen Bibelstellen umzugehen. Sie sagen, ich glaube an die Bibel von vorne bis hinten und damit basta. Doch wenn man ihnen ein wenig auf den Zahn fühlt, dann stellt sich heraus, so ganz genau wissen sie gar nicht, was da alles zwischen den beiden Umschlagseiten ihrer Bibel steht. Und deshalb werden die konservativen Christen, zu denen ich mich selbst auch zähle, manchmal als naiv und anti-intellektuell bezeichnet. Gelegentlich zu Recht, denn es ist eine Sache zu sagen, dass man glaubt, was in der Bibel steht, und eine andere Sache, wirklich zu wissen, was sie sagt. Das bringt mich zu einer dritten Art und Weise, wie Christen mit der Bibel umgehen. Sie besteht darin, dass man der Bibel von vorne bis hinten vertraut und dass man auch versucht, sie zu verstehen. Verstehen heißt, danach zu fragen, was Gott damit meinte und zu entdecken, was er damit vorhatte, als er bestimmte Dinge aufschreiben ließ. In dieser Haltung möchte ich nun auch an den Psalm 137 herangehen, der nun einmal ist, was er ist, nämlich ein Verwünschungspsalm. Das gelbe Licht einer Ampel bedeutet so viel wie Achtung. Bei der Auslegung von Psalm 137 heißt das für mich, schau ganz genau hin, wenn du diesen Psalm liest. Denn während man die allermeisten Psalmen in bestimmten Situationen einfach mit- oder nachbeten kann, handelt es sich diesmal um einen Psalm, der ganz fest mit einer bestimmten historischen Situation verknüpft ist, nämlich mit der babylonischen Gefangenschaft oder, wie andere noch zutreffender sagen, dem babylonischen Exil. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die historischen Bücher des Alten Testaments kaum etwas berichten über die Geschichte der Nation Israel während dieses Zeitraums, der immerhin 70 Jahre andauerte. Es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen über diese Gefangenschaft. Es stimmt zwar, dass Jeremia verschiedene Prophezeiungen darüber aussprach, aber er ging nicht selbst mit den Gefangenen nach Babylon. Hesekiel wiederum war in Babylon, aber seine Prophezeiungen richtete er an die Gefangenen dort. Wir können über die Situation der Gefangenen also nur indirekt Rückschlüsse ziehen. Denn Hesekiel ging es mehr um seine Visionen als um geschichtliche Informationen. Auch Daniel war in dieser Zeit in Babylon, aber er war am Hof und prophezeite zu den heidnischen Herrschern. Es gibt also so gut wie keine Auskünfte über die Gefangenen selbst. Die 70 Jahre der babylonischen Gefangenschaft waren also eine Periode des Schweigens. Was die historischen Bücher der Bibel betrifft, haben wir hier eine Lücke. Die beiden Bücher der Könige und der Chronik bringen uns direkt bis zur Zerstörung Jerusalems und dem Beginn der babylonischen Gefangenschaft. Und die darauffolgenden historischen Bücher Esra, Nehemia und Esther beginnen an dem Punkt, wo die babylonische Gefangenschaft zu Ende ist und Juden wieder nach Judäa und Jerusalem zurückkehren. Die babylonische Gefangenschaft selbst wird also übergangen, weil die Uhr in Gottes Plan sozusagen stehen bleibt, wenn sein Volk außerhalb seines Landes ist. Diese Tatsache macht den Psalm 137 so bedeutsam, weil er eine Brücke schlägt über die große Kluft des Schweigens. Er ist wie ein Aussichtspunkt an einer Fernstraße, wo Sie mit Ihrem Wagen auf einen Parkplatz fahren und sich die Landschaft ansehen können, die Sie vorher noch nie gesehen haben. Was den Psalm anbelangt, sehen wir zwar nicht sehr viel von dieser Zeit des Schweigens, aber wenigstens ein bisschen. Die Israeliten, die aus ihrer Heimat deportiert wurden, haben sich die Frage gestellt, wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremdem Lande? So steht es in Vers 4. Ich bin mir nicht sicher, ob die Israeliten darauf eine zufriedenstellende Antwort gefunden haben. Psalm 137 berichtet ja über die tragische Erfahrung dieser Menschen in den 70 Jahren der Gefangenschaft. Deshalb werden wir in diesem Psalm auf bitteren Hass, aber auch auf starke Gefühle der Liebe treffen. Wir werden Menschen begegnen, die von ihren Emotionen überwältigt sind. Das sollten wir nicht unbedingt gutheißen, aber zumindest respektieren. Schauen wir uns nun also Psalm 137 ein wenig näher an. Ich lese Vers 1. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Der Berg Zion mit dem Tempel obendrauf steht hier nicht nur für Jerusalem, sondern für die Heimat der Israeliten überhaupt. Nach ihrer Heimat sehnen sie sich, nachdem sie unter Zwang nach Babylon weggeführt worden waren. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten. Diese Aussage erinnert mich daran, dass dieses Volk durch die Geschichte hindurch viele bittere Erfahrungen gemacht hat. Im Land Gosen oder Goschen fanden sie einst Zuflucht vor einer Hungersnot und waren damit Fremdlinge in Ägypten. Doch nach und nach wurden sie vom Pharao immer mehr geknechtet, bis sie es dort nicht mehr aushielten. Aber auch sehr viel später, in verschiedenen europäischen Ghettos, mussten jüdische Menschen erleben, was es bedeutet, fern der Heimat in Ländern zu leben, in denen sie nur geduldet wurden. Und eben auch an den Wassern zu Babel, also in Babylon, da leisteten die Israeliten Sklavenarbeit und sehnten sich nach ihrer Heimat. In Babylon hatten sie aus Gottes Sicht eigentlich auch nichts verloren. Schließlich hatte er sie einst in das verheißene Land gebracht und ihnen versprochen, sie dort zu lassen als seine Zeugen, solange sie ihm treu bleiben. Aber Genau das war ja der springende Punkt gewesen, ihr mangelnder Gehorsam, ihre Untreue Gott gegenüber. Mit den Wassern zu Babel sind übrigens wahrscheinlich die vielen Seitenkanäle der Flüsse Tigris und Euphrat gemeint. Diese Kanäle schlängelten sich durchs Land, um es zu bewässern. Und es gibt Vermutungen, dass die Israeliten dazu gezwungen wurden, weitere Kanäle durchs trockene Land zu graben. Der erste Vers unseres Psalms ist also ein Ausdruck tiefster Verzweiflung. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Dieser Psalm ist kein Lobespsalm, sondern ein Lied der Trauer. In Vers 2 heißt es weiter, unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Anders ausgedrückt, es ist ihnen nicht zum Singen zumute. Sie haben aufgehört zu singen. Sie werden dort keinen Chor zusammenstellen. Sie werden keinen feierlichen Gottesdienst mit Gesang feiern. Vielmehr klagen sie, anstatt zu singen. Sie haben ihre Harfen an die Äste der Weiden gehängt. Sie brauchen sie nicht mehr. Denn die Israeliten bringen es einfach nicht fertig, Zions Lieder an den Wassern von Babel zu singen. Früher, da waren sie von weit her zum Tempel nach Jerusalem gekommen, um Gott Lobeslieder zu singen. Jetzt, an den Wassern von Babel, bereitet ihnen die Erinnerung daran nur noch seelischen Schmerz. Und so hängen sie die Harfen, die einst zum Lob Gottes eingesetzt wurden, an die Äste der Weiden, sozusagen an die Trauerweiden. Ich persönlich kenne eine ganze Reihe von Christen, die, bildlich gesprochen, ihre Harfen ebenfalls an die Trauerweiden gehängt haben. Sie haben die Lust zum Singen, die Lust, Gott zu loben, verloren. Stattdessen klagen sie über dieses und jenes. Liebe Hörer, darf ich Sie fragen, ob Sie vielleicht ebenfalls aufgehört haben zu singen? Vielleicht denken Sie ja voller Sehnsucht an jene Zeit zurück, als Sie noch voller Freude waren, weil Sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Aber heute können Sie nicht mehr singen. Was ist in Ihrem Leben passiert? Schauen wir uns nun den dritten Vers unseres Psalms an. Dort heißt es aus dem Mund der Gefangenen in Babylon, »Denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion.« Offenbar hatten die Leute in Babylon davon gehört, mit welcher Inbrunst die Israeliten ihren Gott zu loben pflegten. Ja, die Israeliten waren damals überall dafür bekannt, wie wir gleich noch sehen werden. Und als nun die Leute in Babylon erfuhren, dass die Israeliten zu den Kanälen außerhalb der Stadt Babel gebracht und dort angesiedelt worden waren, da zog es die Neugierigen dorthin und sie wollten eine Konzertaufführung miterleben. Das muss ungefähr so gewesen sein, wie man heute eine Bustour nach Verona in Italien organisiert, um dort den Gefangenenchor aus Nabucco zu hören. Eben habe ich behauptet, dass die Israeliten überall für ihren musikalischen Lobpreis bekannt waren. Wissen Sie, warum ich das vermute? Weil in dem Tempel in Jerusalem, wo dieser Lobpreis stattfand, der wahre und lebendige Gott verehrt wurde. Wann immer Besucher nach Jerusalem kamen, fanden sie dort ein Volk vor, das keine Bilder anbetete, sondern dem lebendigen Gott diente. Dem Gott, der sich den Israeliten durch Sündenvergebung und Erlösung nahte. So etwas hatten fremde Besucher noch nie gesehen. Die Nachricht davon, da bin ich mir ziemlich sicher, verbreitete sich überall in der damals bekannten Welt. Selbst die berühmte Königin von Saba kam nach Jerusalem, als sie davon hörte. Sie dachte, die Berichte darüber seien nur Gerüchte. Während der Festzeiten Israels versammelten sich die Menschen in Jerusalem. David stellte einen Chor und ein Orchester mit Hunderten von Musikern zusammen. Es wird geschätzt, dass es Zeiten gab, wo 100.000 Menschen sich im Tempel und um den Tempel herum trafen und Gott Loblieder sangen. Sie zu hören, das war ein sensationelles Erlebnis. Aber das war nun inzwischen Geschichte. Unter dem babylonischen König Nebukadnezar wurde der Tempel verbrannt und Jerusalem lag in Schutt und Asche. Und ein Teil der Israeliten verrichtete Sklavenarbeit in Babylon. Aber ich stelle mir vor, wie Reisende nach Babylon kamen und dort Folgendes erzählten. Ich war einmal während eines Festtages, den die Leute dort feierten, in Jerusalem. Sie waren aus aller Herren Länder gekommen. Sie versammelten sich um den Tempel. Mehr als 100.000 müssen es wohl gewesen sein. Und als das Opfer verbrannt wurde und der Rauch zum Himmel stieg, da erhob sich aus den Kehlen dieser Leute ein Lied, das mich wirklich fast hochgehoben hat in den Himmel. Nie zuvor habe ich etwas Ähnliches gehört. Tja, und jetzt, wo die gefangenen Israeliten in Babel waren, da sagten sich viele Babylonier, wir wollen, dass sie uns ein Konzert geben. Doch als sie bei ihnen eintrafen, sahen die Babylonier die Harfen, die in den Weiden hingen, und sie sahen die Leute in tiefer Niedergeschlagenheit. Anstatt zu singen, weinten sie. Und höhnisch lächelnd sagten die Babylonier zu ihnen, singt uns ein Lied von Zion, wir haben von euch gehört, ihr könnt doch singen, also los, wir wollen was hören. Daraufhin gaben die Israeliten zur Antwort, ich lese Vers 4, wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremdem Lande? Mit schluchzendem Herzen sagten sie, wir können nicht mehr singen. Ihr macht euch über uns lustig, wenn ihr sagt, wir sollen ein Lied von Zion singen. Unser Zion ist weit weg in Trümmern, in Schutt und Asche. Woanders können wir nicht singen, nur dort. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremdem Lande? Das Interessante ist, dass Christen, bildlich gesprochen, gerade in fremdem Lande singen sollen. Die Israeliten sollten das nicht. Sie waren vollkommen im Recht, als sie sich weigerten. Zum einen vermochten sie es nicht, und dann hat Gott auch nicht von ihnen verlangt, dort zu singen, wo sie waren. Die Lieder von Zion sollten sie in Zion singen. Heute jedoch ist jedes Kind Gottes sozusagen ein Pilger und Fremdling in dieser Welt. Als Christen sind wir dazu aufgefordert, die Botschaft des Evangeliums bis in die letzten Winkel der Erde zu bringen. Deshalb sagte ich eben, dass wir bildlich gesprochen auch in fremdem Lande singen sollen. Nun gibt es natürlich Gründe dafür, warum manche Christen nicht mehr singen können. Das hängt manchmal ganz einfach von der natürlichen Neigung eines Menschen ab, von seiner Psyche. Manche sind von Natur aus eher fröhlich, nehmen das Leben leicht und gehen beherzt auf andere zu. Andere dagegen sind zurückhaltend, kontaktscheu, fast schon ein bisschen melancholisch. Davon sind auch Christen nicht ausgenommen. Zweitens aber erleben Christen, wie andere Menschen auch, Entmutigungen und Enttäuschungen. Das Leben stößt manche Menschen mehr herum als andere. Der englische Dramatiker William Shakespeare sprach von den Schleudern und Pfeilen des abscheulichen Schicksals. Manche Leute bekommen davon mehr ab als andere. Das ist einfach so. Ich werde es nie vergessen, wie ich einmal im Vorbeigehen in das verhärmte Gesicht einer Frau blickte. Spontan kam mir alles Mögliche in den Sinn, was dieser Frau zugestoßen sein könnte oder unter welchen widrigen Umständen sie womöglich lebt. Am nächsten Sonntag saß ausgerechnet diese Frau im Gottesdienst meiner Gemeinde und bat mich danach um ein Gespräch. Es stellte sich heraus, dass sie Christin war. Aber was sie in den letzten Jahren erlebt hatte, das hatte eben auch Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. Das Leid hatte sich tief in ihr Gesicht und in ihre Seele eingegraben. Und auch das Singen war ihr vergangen. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, warum manche Menschen in einem übertragenen Sinne nicht mehr singen können. Und zwar wegen ihrer Sünden und wegen des schlechten Gewissens, das sie plagt. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Hörer, an das Bekenntnis Davids in Psalm 32. Denn als ich es wollte verschweigen, nämlich eine gewisse Tat, da verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand, Gott, lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Zurück zu den Israeliten, die sich im babylonischen Exil befinden, die an den Wassern zu Babel sitzen und weinen und ihre Harfen in die Weiden gehängt haben. Warum sind sie in Babel? Weil sie zu der dritten Gruppe von Leuten gehören, die ich eben genannt habe. Sie haben als Volk gesündigt, sind Gott ungehorsam und untreu geworden. Die Folge? Sie mussten ihr Land für eine gewisse Zeit verlassen. Ihre Sünde war es letztendlich, die ihnen die Freude am Singen geraubt hat. Aber die niederschmetternde Erfahrung, die sie machen müssen, ist mehr als nur eine Bestrafung. Sie soll die Israeliten dazu bringen, von ihrem falschen Weg umzukehren. Und ich meine, in den Versen 5 und 6 unseres Psalms wird davon schon etwas spürbar. Denn dort heißt es: Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse, Jerusalem, meine höchste Freude sein. Etwas positiver ausgedrückt: Es kann doch nicht sein, dass wir uns durch unsere jämmerliche Situation in Babylon so herunterziehen lassen, dass wir Jerusalem und den Berg Zion als Ort der Anbetung völlig vergessen. Wenn Sie mich fragen, das ist ein echter Hoffnungsschimmer. Die Israeliten erkennen, dass sie von ihrem falschen Weg umkehren müssen. Und sie geben Gott auf ihre Weise ein Treueversprechen, das da lautet: Wir möchten wieder zurück nach Jerusalem. Wir wollen Gott wieder gehorsam sein. Oder, etwas kraftvoller, mit ihren eigenen Worten ausgedrückt: Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine rechte Hand. Und nun Vers 7. Herr, vergiss den Söhnen Edom nicht, was sie sagten am Tag Jerusalems. Reißt nieder, bis auf den Grund. Die Söhne Edoms, also die Edomiter, waren der ewige Feind der Israeliten. Und sie waren zur Stelle und klatschten Beifall, als Jerusalem von den Babyloniern zerstört wurde. Sie feierten die Babylonier sogar noch an, indem sie riefen: Reißt die Stadt nieder bis auf den Grund. Die Bitte: Herr, vergiss den Söhnen Edom nicht, was sie sagten. Diese Bitte ist als ein Ruf nach Gerechtigkeit zu verstehen. Und dennoch gebe ich denen recht, die sagen, ein solcher Ruf widerspricht einer christlichen Haltung. Aber die Israeliten damals lebten ja auch nicht nach christlichen Maßstäben. Sie lebten nicht unter der Gnade, sondern unter dem Gesetz. Und das Gesetz sorgt schließlich für Gerechtigkeit. Wo wir schon bei diesem Thema sind: Was ist denn die christliche Einstellung in Sachen Gerechtigkeit? Ich würde sagen, räche dich nicht selbst an denen, die dir Übles tun. Der Apostel Paulus schrieb im Römerbrief: Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Bedeutet das etwa, dass alles Unrecht einfach vom Tisch gewischt wird? Nein, sondern Gott sagt zu den Christen: Wenn dir jemand geschadet oder dich verletzt hat, dann schlage nicht zurück. Ich möchte, dass du das mir überlässt. Ich nehme die Sache in die Hand. Die Rache ist mein. Ich will vergelten. Damit dürfte klar sein, dass Gott die Übeltäter nicht einfach so davonkommen lässt. Ich aber bin dazu aufgefordert, den Weg des Glaubens nicht zu verlassen, sondern darauf zu vertrauen, dass Gott die Sache regeln wird. Aus Psalm 137 lese ich nun Vers 8. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Die Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft sehnen sich also nach Vergeltung. Und mit dem Vers davor haben sie Gott aufgefordert, für Gerechtigkeit zu sorgen. Christen sollten nicht so handeln. Ich erinnere an das Wort Jesu, das er sagte, als Petrus ihn mit Hilfe eines Schwerts im Garten Gethsemane vor seiner Gefangennahme bewahren wollte. Jesus sagte: Wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Und sowohl für die Kinder Gottes wie auch für andere Menschen gilt: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir erreichen jetzt den letzten Vers von Psalm 137, der zugleich auch der schwierigste und problematischste ist, wie ich schon am Anfang der Sendung ausgeführt habe. Denn die Israeliten in Babylon wünschen sich im Hinblick auf ihre Feinde: Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Ich glaube nicht, dass dieser grausame Wunsch von ungefähr kommt, sondern dass er dem Wunsch nach Rache entspricht. Dass also vorher etwas passiert ist, was den Wunsch nach Rache erst so richtig befeuert hat. Der Psalmbeter, der sich das wünscht, wurde ja zusammen mit seinen Landsleuten ins ferne Babylon verschleppt. Er ist verzweifelt und deprimiert. Und dann haben die Babylonier sie auch noch aufgefordert, ihnen ein Konzert zu geben. Ein Lobpreiskonzert, aber diesmal einfach nur zur Unterhaltung und zu Showzwecken. Währenddessen gehen die Gedanken des Psalmbeters zurück zu den schrecklichen Erlebnissen, die ihn nachts bis in seine Träume verfolgen. Er denkt an die Zerstörung Jerusalems und vor allem an die Zerstörung des Tempels. Er erinnert sich daran, wie er und seine Frau ihr Zuhause verlassen mussten und von babylonischen Soldaten zur Eile angetrieben wurden. Und, wer weiß, vielleicht trug seine Frau ein kleines Baby auf dem Arm, das ihr von einem brutalen Babylonier entrissen wurde. Er packte es an den Beinen und schlug es vor den Augen seiner entsetzten Eltern mit dem Kopf gegen einen Felsen, so dass es augenblicklich tot war. Es gibt einige Stellen in der Bibel, die uns die Grausamkeiten der altorientalischen Kriegsführung deutlich vor Augen führen. Möglich also, dass der Wunsch des Psalmbeters in Vers 9, der so brutal auf uns wirkt, einfach deshalb entstanden ist, weil diesem Mann selbst unermessliches Leid zugefügt wurde. Und nun ist er davon überzeugt, weil es einen gerechten Gott im Himmel gibt, wird jemand das Gleiche den Babyloniern antun. Ein Blick in die weitere Geschichte Israels zeigt übrigens, dass es tatsächlich so gekommen ist. Der Perserkönig Kyros ließ durch seinen Feldherrn den Babyloniern genau das antun, was sie zuvor den Menschen von Jerusalem angetan hatten. Bleibt zum Schluss noch die Frage zu klären, was der Psalm 137 uns heute noch zu sagen hat. Nun, vielleicht dies. Auch heute gibt es überall auf der Welt militärische Auseinandersetzungen. Zu den Opfern gehören oft Kinder. Die Unmenschlichkeit, die bei vielen Konflikten zutage tritt, können einen schier verzweifeln lassen. Aber ich bin gewiss, dass es einen Gott im Himmel gibt, der ein Gott des Rechts und der Gerechtigkeit ist und der Sünde irgendwann ein Ende setzen wird. Gleichzeitig bin ich dafür dankbar, dass er auch ein Gott der Gnade ist, dass er nicht so ist wie die Menschen, sondern dass er barmherzig ist. Das Kreuz auf Golgatha, an dem sein Sohn für unsere Sünden gestorben ist, zeigt seine unermessliche Liebe zu uns. Es zeigt aber auch seine Heiligkeit. Denn Sündenvergebung geschieht nicht dadurch, dass sich Sünde auf einmal in Luft auflöst, sondern Jesus Christus, mein Erlöser, nahm meine Sünde auf sich. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe »Durch die Bibel«. Diesmal im Mittelpunkt der Psalm 137. Die beiden darauffolgenden Psalmen sind das Thema der nächsten Sendung. Ich hoffe, dass Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören, Gott segne Sie.